Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Ich habe 4 Jahre trainiert, um 9 Sekunden zu laufen. Und die Leute geben auf, wenn sie nach 2 Monaten keine Resultate sehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Darts Master, deinem Podcast für mentale Stärke. Und dieses Zitat stammt von niemand geringerem als Usain Bolt. Und Usain Bolt hat etwas beschrieben, was einem Spieler am vergangenen Wochenende auch sehr, sehr großen Erfolg gebracht hat, nämlich Training. Und es zeigt etwas, was wir auch brauchen, wenn wir vielleicht mal in einer Krise stecken oder wenn es mal nicht so läuft: Geduld. Geduld und das Vertrauen in den Prozess. Und dieses Zitat spiegelt so viel wider, was wir am Wochenende gesehen haben und was ich für euch heute vorbereitet habe. Deswegen habe ich heute hier auch den Laptop offen, denn ich habe mir diesmal tatsächlich für die Folge einiges auch mitgeschrieben, was ich auf keinen Fall für euch vergessen will. Kurze Triggerwarnung für alle, die den Videopodcast sehen. Nicht wundern, wenn ich hier heute ein bisschen ins Schwitzen gerate. Es ist weniger die Thematik und alles, über das ich sprechen will, oder mein Nervensystem, was mich zum Schwitzen bringt. Ich sitze hier einfach unterm Dach. Mein Büro ist unterm Dach und wir haben draußen heute 33 Grad. Ich nehme am Dienstag auf, dem heißesten Tag des Jahres, so wie es heute im Radio gesagt wurde. Deswegen verzeiht mir den ein oder anderen Schweißtropfen. Alle, die das hören, einfach ausblenden, was ich gerade gesagt habe. Denn heute geht es ganz viel um die European Tour. Und diesmal ist vor allem aus mentaler Sicht sehr, sehr viel passiert. Und ich möchte euch dazu wieder die Backgrounds quasi geben. Nicht nur das, was ihr auch schon in anderen Podcasts hervorragend gehört habt, sondern eben vor allem auch das, was aus mentaler Sicht passiert ist und was du für dein Spiel dadurch vielleicht mitnehmen kannst. Und da fangen wir natürlich wie immer mit dem mentalen Moment der Woche an. Und im Gegensatz zu dem Podcast Tops, 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 die, glaube ich, Cameron Menzies als mentalen Moment genommen haben, nehme ich einen ganz anderen, nämlich unseren Ricardo Pietrzko. Pikachu ist für mich mit Abstand der mentale Moment der vergangenen Woche. Denn wir haben alle mitbekommen, glaube ich, welchem Druck er von außen auch ausgesetzt war, welchen Druck er standhalten musste. Denn er hat selber ein Problem mit seinem Spiel und das stört ihn selbst natürlich am meisten. Denn es ist seine Basis, mit der er sein Geld verdient. Das ist seine Arbeit, die er gerade schwer ausführen konnte. Von Abbruch und dann schlechtem Average. Und dann ist eben das große, große Thema, es wird immer sofort und riesig thematisiert. Das ist aber auch Teil der Medien, das muss man sich als Profisportler auch bewusst sein, das ist sich Ricardo auch bewusst. Was das Schlimme ist, ist, dass so viele aus der Gesellschaft dann immer noch mit draufhauen und dann gleich eine Debatte raushauen und sagen, hier bloß kein World Cup, da geht's für Deutschland und da darf er nicht spielen, er muss zurückziehen. Und jetzt muss ich mal die Frage stellen, wer kam jetzt bei dem letzten Turnier eigentlich weiter, Nico Springer oder Ricardo Pietrzko? Überhaupt nichts gegen Nico Springer, ganz und gar nicht. Aber wenn wir schon auf einem rumhauen, dann müssen wir jetzt auch anerkennen, Ricardo spielt seit 2 Wochen, seit Ricardo sich bei mir gemeldet hat, seit Ricardo auch seinen Wurf angepasst hat, spielt er konstant wieder über 80. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt und das ist auch vollkommen klar, aber er spielt konstant über 80. Er gewinnt auf der Bühne, da wo er dem höchsten Druck ausgesetzt ist. Denn da muss er sich all denen stellen, da muss er zeigen, was das aktuell vorherrschende Problem ist. Und als Spieler weißt du, jetzt sind die Augen auf mich gerichtet. Und Ricardo hat das brillant gemacht, das auszublenden und sich auf sich und was er selbst braucht zu fokussieren. Und so schlägt er Mark Kaifenhofen heißt er, glaube ich. Und dann schlägt er die Nummer 10 der Welt. Danny Noppert schlägt er. Und verliert gegen Ross Smith, den späteren Turniersieger. Zu dem kommen wir auch noch. Und spielt in dem Spiel über 90. Und Ross Smith spielt auch einfach wahnsinnig gut und hat, glaube ich, bis zum 4-4, ich weiß nicht, wie er seinen Anwurf bei 5-4 gespielt hat, das weiß ich nicht mehr genau, aber bis zum 4-4, habe ich mir gemerkt, hat Ross Smith in jedem eigenen Anwurf 15 Darts gespielt. Das bedeutet, Pikachu hätte ihn nur breaken können, wenn er 12 Darts spielt oder weniger. Und da wissen wir alle, wie schwer das ist und dass das dann kein, wenn man nicht eben aus dem Arm geschüttelt ist, auch wenn man keine Einschränkung gerade irgendwie hat. Deswegen, Chapeau, ich kann nur mehrfach meinen Hut vor Ricardo ziehen, wie er das gemeistert hat, sich dem Druck zu stellen, rauszugehen und einfach zu zeigen, dass er eine Einschränkung hat, aber dass er kämpft, dass er diesen Kampf annimmt und dass er vor allem Spiele gewinnen kann und diesem Druck auch standhalten kann. Und das, da muss ich einfach meinen Hut vorziehen. Das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aber es gab noch deutlich mehr aus mentaler Sicht, nämlich Hauptthema heute ist natürlich die European Tour. Wir haben schon so viel über Premier League und so weiter geschrieben, gesprochen. Das können wir, glaube ich, diese Woche ausklammern, weil die European Tour so viel Neues geliefert hat, so viel Sachen geliefert hat. Und da kommen wir auch nochmal zu Ross Smith, nämlich Ross Smith spielt ja gegen Ricardo im Achtelfinale. Und Ross Smith hat als erster Spieler etwas besser gemacht als seine Vorgänger, die gegen Pikachu gespielt haben. Er hat sich nämlich nicht rausbringen lassen von dem Wurfrhythmus und von dem Spielrhythmus von Ricardo. Und dazu ist zu sagen, Ricardo hat alles richtig gemacht, hat jede Berechtigung, seinen Wurf so auszuführen, sich die Zeit zu nehmen, die er braucht, zum Durchatmen und so weiter. Und als Gegenspieler muss ich mich darauf einstellen können. Als Gegenspieler muss ich Antworten haben, wenn ich da heute 10 Sekunden länger stehe als vielleicht bei anderen Spielern. Und diese Antworten hatten Mark Kaifenhofen und Danny Noppert nicht. Die standen hinten, Danny Noppert hat so durchgepustet, guckt durch den Raum, kam dann nochmal hinten raus, als er sich, glaube ich, so ein bisschen besonnen hat, aber es war dann zu spät, weil Ricardo hat schon 5-2 einfach geführt. Und Ross Smith ist aber körperlich, äußerlich neutral geblieben, gleich geblieben, hat nicht darauf reagiert und sich überlegt, oh, wann geht's denn endlich weiter? Denn jeder weiß ja auch bei Ricardo, dass das aktuell so ist, dass Ricardo das vielleicht gar nicht unbedingt selbst immer so machen will, aber er muss es machen, weil er muss seinen Job da oben erledigen. Und deswegen lässt er sich dann halt vielleicht 10 Sekunden mehr Zeit für eine Atemtechnik, für die Vorbereitung auf die nächste Aufnahme, dass der Dart dann eben rausgeht und dahin geht, wo er hingeht. Und ihr habt, glaube ich, alle gesehen, wie gut und wie knapp aneinander die Darts teilweise gesteckt haben. Und das ist das was da so wichtig ist. Ross Smith bleibt bei sich. Ross Smith spielt sein Spiel und lässt sich davon nicht rausbringen. Und das ist am Ende auch der Schlüssel, der ihn, glaube ich, zu diesem Turniersieg gebracht hat. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf, weil ihr habt jetzt bei Ricardo eine Sache gesehen. Ricardo hat eine kleine Krise gehabt, würde ich sagen. Es ist immer noch nicht alles tutti, aber er spielt auf sehr hohem Niveau, trotz der kleineren Probleme langsam. Und das bedeutet, es ist immer die Frage, was mache ich aus einer Krise? Wie gehe ich damit um? Und dann, wenn ich den richtigen Umgang damit habe, wenn ich gelernt habe, die Krise vielleicht anzunehmen, was will mir das sagen? Was kann ich anpassen? So wie Ricardo gesagt hat, ey, da gab's doch schon mal einen, der hat dann so einen Zwischenhakler eingebaut und dann hat's funktioniert, probiere ich auch mal aus und auf einmal funktioniert's. Und so kamen noch andere Sachen mit dazu, die ja einfach auch genutzt hat und hat sich dann eben auch Hilfe geholt und Unterstützung geholt. Und auf einmal läuft es wieder. Und das ist auch die Message, die ich euch nochmal geben möchte. Denn ihr hört diese Folge am Mittwoch. Da kommt sie raus. Und einen Tag später, am Donnerstag, 28. Mai, habe ich ja ein Webinar, das genau zu diesem Thema Formkrise läuft. Nicht speziell Datitis, sondern einfach Formkrise. Und wie ich eine Krise nicht zu einer Krise mache, sondern einfach nur zu einer Phase und da einfach wieder rauskomme. Wenn euch das interessiert, meldet euch noch an, guckt bei mir in die Bio oder hier unten in die Shownotes und meldet euch einfach noch an. Ihr könnt mir auch direkt schreiben, wenn ihr den Podcast nach dem Donnerstag hört, weil es gibt eine Aufzeichnung, dann könnt ihr die auch im Nachgang natürlich noch hören, anschauen, falls ihr euch dafür interessiert. Ich habe mir eine Frage gestellt. Als ich Ricardo so gesehen habe, wie er da gespielt hat, der macht alles richtig. Und er macht die Pausen, weil er sie braucht, weil er sie für sich braucht. Und all das hat dazu geführt, dass die Gegner in der ersten und in der zweiten Runde irgendwie auch nicht das gespielt haben, was sie eigentlich können, obwohl sie keine Einschränkung haben. Einfach nur, weil der Spielrhythmus anders war. Und da habe ich mich gefragt, wieso machen das nicht alle viel häufiger? Und ich habe das irgendwo auch kommentiert und habe sofort gehört, ja, wenn man so gewinnen will und so weiter. Leute, darum geht's doch gar nicht. Ich will euch das mal ein bisschen versuchen, hier zu erklären. Wenn ich sage, es ist ein legitimes Mittel, auch zu versuchen, den Gegner etwas aus dem Spielrhythmus zu bringen, dann ist das doch noch lange nicht unsportlich, sondern es ist Teil des Spiels. Du gehst doch in ein Spiel rein und willst gewinnen. Deswegen bist du auch super frustriert, wenn du verlierst. Wenn du deinen Gegner aber in seinem Lieblingsspielrhythmus spielen lässt, dann hast du doch gar nicht alles dafür getan, um dein Spiel zu gewinnen. Und da geht es ja gar nicht drum, dass du ihn in unsportlich oder unfair behandeln sollst. Du sollst nicht frontal auf ihn zurücklaufen, um ihn zu provozieren. Du sollst nicht husten oder mit den Darts klackern, damit du ihn rausbringst. Du sollst einfach nur deinen Rhythmus anpassen. Ricardo hat nichts anderes gemacht, als sich für sich Zeit genommen. Und dadurch, dass die Pause ein bisschen länger war, als man es gewohnt war, waren Danny Noppert auf einmal völlig raus und hat keine Konstanz in sein Spiel aufgebracht. Aber das ist das Problem von Danny Noppert und nicht das Problem von Ricardo. Und das ist für euch genau das Gleiche. Wenn du merkst, ich spiele heute nicht mein A-Game oder mein Spiel reicht gegen Gegner XY einfach nicht aus, dann musst du deinen Gegner aber auch nicht dich abschlachten lassen. Dann kannst du auch probieren, mal nach vorne zu gehen und die Darts einfach einzeln rausziehen. Da haben wir zwei Folgen zurück im James-Wade-Effekt schon drüber gesprochen, dass der das immer macht, dass das ein bewusstes taktisches Mittel ist. Und das ist in allen Sportarten so. Wenn eine Mannschaft gegen FC Bayern München 1-0 führt, dann stellen die sich danach mit 11 Mann in den 16-Meter-Raum und parken den Bus. Sieht das schön aus? Nein. Ist es aber vielleicht effektiv, weil wenn ich die Räume groß mache, die Spieler einfach besser sind und schneller sind und die Räume finden und nutzen können? Das ist doch die Frage, die ich mir stellen muss. Und deswegen sehe ich das schon so als eine Möglichkeit zu spielen und gerade im Profisport, weil im Profisport geht es um meinen Lebensunterhalt. Da geht es darum, dass ich meinen Job erledige. Und ich glaube, jeden anderen Job, jeder, der einen normalen Beruf hat, versucht doch da auch das Maximum für sich rauszuholen. Und wie gesagt, alles im Rahmen der Möglichkeiten, nicht unfair und unsportlich. Ich würde zum Beispiel nicht wie damals, worüber sich Joe Cullen ja aufgeregt hat, mitten in einem Leck nach einer Aufnahme weggehen, jubeln, 30 Sekunden später erst meine Darts rausziehen. Da reden wir von was anderem. Aber einen etwas langsamen Rhythmus zu spielen, dann mal wieder ein bisschen flüssiger zu spielen und den immer mal wieder so ein bisschen anzupassen, halte ich persönlich für äußerst legitim und ist, ich habe ja sonst keine Möglichkeit, auf das Spiel meines Gegners einzuwirken. Und in jeder anderen Sportart wirke ich aber taktisch auf meinen Gegner ein. Und so ist das in meinen Augen auf jeden Fall ein legitimes Mittel. Wie gesagt, es muss immer sportlich und fair bleiben, aber das Regelwerk gibt das im Darts ja eben her, dass ich die Zeit ganz bewusst für mich und mein Spiel nutzen kann. Gehen wir aber mal zurück auf Ross Smith. Was hat Ross denn zu diesem Sieg gebracht? Und auch hier wieder, ich sag euch wieder, Hinweis zum Webinar Formkrise. Man könnte jetzt sagen, Ross Smith, war der nach Krise? Nein, der war nicht in der Krise. Aber der hat seinen ersten European Tour Titel im 76. Anlauf geschafft. Noch krassere Zahl ist doch Andrew Gilding, der seinen ersten Pro-Tour-Titel nach, was war das, 400 irgendwas Anläufen geschafft hat. Das ist das, was Usain Bolt sagt. Ich brauche Geduld. Ich muss aber trotzdem meine Konstanz und meine Arbeit, meine harte Arbeit strukturierter weitermachen, damit mein Vertrauen in mein eigenes Spiel wächst. Und dann wird irgendwann mein Sieg, mein Erfolg schon kommen. Luke Woodhouse hat das ganz gut gesagt. Er hat gesagt, für mich, als er den Prototitel gewonnen hat, hat er gesagt, für mich war es nicht die Frage, ob ich irgendwann einen Prototitel gewinne. Für mich war nur die Frage, wann. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Aussage, weil das zeigt, dass er weiß, dass das in ihm drinsteckt. Und ich glaube, das hat Ross Smith auch so ein bisschen gewusst und das hat er das gesamte Turnier und deswegen nenne ich ihn hier nochmal so ausgestrahlt. Wenn ihr seine Körpersprache angeschaut habt, seine Präsenz angeschaut habt, vor allem auch im Finale, hast du immer das Gefühl gehabt, der will das heute ganz besonders. Man sagt immer, der eine hat das mehr gewollt als der andere und manchmal denkt man sich, wenn Finale sind oder Halbfinale, da wollen das doch beide. Aber gerade jetzt hier bei seinen beiden Gegnern, Cameron Menzies, kommen wir auch gleich nochmal dazu, da war es nicht das Problem, dass er nicht mehr wollte im Halbfinale, der konnte nicht mehr aus mentaler Sicht, erkläre ich euch gleich, aber im Finale gegen Ryan Searle, da hatte man schon das Gefühl, Ryan Searle will das nicht genug, erkläre ich euch auch gleich, wieso. Nicht bewusst will das nicht, sondern da blockiert ihn mental, glaube ich, einfach etwas, aber Ross Smith hat nach außen zumindest, ich glaube, innen drin war der auch nervös. Das hat man ihm am Ende auch angesehen, was ihm das natürlich auch bedeutet hat. Aber der hat das nach außen nicht ausgestrahlt. Nach außen hat der stark gewirkt. Der ist auch groß, die Schultern sind aber dadurch auch oben geblieben. Der hat immer so einen Kampfblick, so einen ernsten Blick drauf gehabt. Und das, muss ich sagen, war absolut stark und aus mentaler Sicht sehr gut, weil dein Kopf folgt auch deiner körperlichen Ausstrahlung. Und wenn du einfach dir selbst nach außen Stärke und Ruhe für dich ausstrahlst, dann folgt dir dein Kopf auch und verbannt all die negativen Gedanken, die in diesem Zuge vielleicht mitkommen. Und genau da kommen wir zu Ryan Searle. Ryan Searle hat ja noch keinen European Tour Titel. Der hat Prototitel, aber noch keinen Bühnentitel. Und er war aber schon ein paar Mal kurz davor, wenn mich nicht alles täuscht, sogar mit einem Riesenvorsprung schon eine Hand am Pokal gehabt, als er gegen Martin Schindler damals gespielt hat. Aber irgendwas triggert ihn dann und dann kommen die Darts nicht mehr ganz so, wie sie wollen, wie sie sollen und dann zeigt er das. Und wenn du das nach außen zeigst, wenn du jetzt nach außen, ach Gott, das war wieder schlecht, die Aufnahme war wieder schlecht, na, war ja klar, dass genau jetzt in der Lage ich wieder keinen Triple treffe. Natürlich sind die wieder außerhalb vom Draht und so weiter und so fort. Und wenn du danach jetzt deine Körpersprache aufbaust, und das hat er getan, der läuft dann nach hinten, der schüttelt mit dem Kopf und so weiter. Und Ryan Searle verändert ja auch nie den Rhythmus. Beim Ryan Searle habe ich das Gefühl, genau das, was ich vorher eben beschrieben habe, was man eigentlich nutzen müsste. Bei Ryan Searle habe ich das Problem, da habe ich immer das Gefühl, entweder es klappt, dann ist gut, und wenn nicht, dann halt nicht. Und deswegen sage ich, der wollte das nicht genug. Der hat nicht alles dafür getan, um das Spiel vielleicht in seine Richtung zu reißen. Ross Smith spielt im Finale nur knapp über 90. Ist nicht so, dass der ihn weggespielt hat. Und da hast du eigentlich Möglichkeiten. Und da ist er mal ein bisschen zu steif, was seinen Rhythmus anbelangt. Und er lässt dann auch seine Gefühle sofort nach außen alles steuern über die Körpersprache. Und das hat er gegen Rob Cross, als er die ganzen Bullfinishes hatte, noch gut gemacht. Da hat er für seine Verhältnisse auch mal viel positive Emotionen gezeigt. Aber sonst sehen wir ihn ja auch häufig sehr wenig positive Emotionen zu zeigen. Und wenn du dann die negativen, die aber zeigst, dann spult sich halt so eine negative Spirale auf. Und da muss man einfach aufpassen. Also entweder ich zeige wirklich keine Emotionen, so wie Andrew Gilding, dann ist das auch vollkommen okay. Kann nicht jeder, aber für manche ist es die Marschroute. Aber möglichst lange keine zeigen und dann nur negative, das ist nicht gut. Und da müsst ihr auch drauf aufpassen. Und ich glaube, wenn Ryan Searle das irgendwann hinkriegt, diese bessere Körpersprache an den Tag zu legen und sich auch dafür mal in Anführungszeichen abzufeiern, also zu freuen, wenn dann mal die guten Aufnahmen kommen, und die kommen bei ihm ja. Ja, also der wirft ja reihenweise hohe Scores. Und sich vielleicht auch mal vor einem wichtigen Dart auf Doppel mal Zeit nimmt, zumindest vor der Aufnahme, er muss ja gar nicht während der Aufnahme absetzen, dann glaube ich, ist bei dem auch noch so viel Potenzial, und ich hoffe für ihn, wenn er sich nicht bei mir meldet, dass er das selber auf die Reihe kriegt. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, Ryan Searle war im Finale, also es war ja trotzdem ein gigantisch gutes Turnier. Ja, also nur weil du das letzte Spiel jetzt verloren hast, ist das ja kein schlechtes Turnier. Auch wichtig für euch. Macht das nicht immer nur vom letzten Ergebnis abhängig. Wenn du das Turnier nicht gewinnst, verlierst du immer irgendwann ein Spiel. Aber wiegt das gegeneinander auf? Wenn du vorher 4 oder 5 gewonnen hast und dann 1 verlierst, hast du eine super positive Bilanz. Also darfst du dann stolz auf dein Turnier sein. Und was hat bei Ryan Searle sich geändert vor dem Turnier? Man hat gehört, Ryan Searle ist wohl eigentlich trainingsfaul, trainiert sehr wenig, was ich absolut und gar nicht kapieren kann. Also es geht überhaupt nicht in meine Birne rein, wie jemand, der so gut ist und so ein Talent hat, einfach nicht trainiert. Es ist für mich so eine Verschwendung von Talent und so weit entfernt von meinem Mindset. Und jetzt hat er trainiert und auf einmal steht er im Finale. Ist das nicht komisch? Und ich verstehe gar nicht, warum das für viele so ein Aha-Effekt ist. Ja, was denn sonst? Natürlich bringt dich strukturiertes und geplantes und sauberes und häufiges Training weiter. Das ist auch logisch. Da gibt es sogar von Kobe Bryant die Rechnung. Du trainierst 2 Stunden am Tag. Okay, ich trainiere 2 Stunden nach dem Aufstehen, dann 2 Stunden nach dem Frühstück, dann 2 Stunden nach dem Mittagessen und nochmal 2 Stunden am Abend. Ich trainiere also schon mal jeden Tag 6 Stunden mehr als du. Und jetzt mach mal die Rechnung ein Jahr lang. Wie viel Stunden habe ich dann mehr trainiert und wer von uns beiden wird wohl besser? Ja, ist doch logisch. Das ist eine einfache Mathe-Rechnung. Also, und da kommt doch auch das Sprichwort her: Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Also, harte Arbeit schlägt nicht immer das Talent. Aber wenn Talent sich nur aufs Talent verlässt und nicht arbeitet, dann schon. Aber was passiert denn, wenn jetzt Talent und harte Arbeit aufeinanderstoßen? Dann geht's ab. Also bitte, 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 wenn du da draußen talentiert bist, mach deine Stunden und dein Training an Bord. Weil dann wirst du noch viel besser. Ich verstehe mal gar nicht, wie man talentiert sein kann und dann das Talent einfach nicht nutzt. Denn es gibt so viele andere, die gerne in dieser Position wären, sich den Arsch aufreißen würden, da zu stehen. Und der das Privileg hat, da zu stehen, der investiert dann nicht alles? Das ist nicht meine Philosophie. Und damit das Aber, und das ist ja häufig eine Spirale, aus der man gar nicht so leicht rauskommt. Das muss ich ja auch sagen. Ja, da muss ich auch, kann ich nur draufhauen, ich muss auch Lösungen bieten. Und ich habe eine Lösung auch für mich gefunden. Mir ist auch klar, ey, wenn ich wenig Sport mache, fühle ich mich unfit. Dann werde ich wahrscheinlich eher zunehmen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ey Johannes, pass auf. Du funktionierst am besten, wenn du eine Routine und Struktur hast. Und jetzt bist du vor 3 Monaten, jetzt 4 Monaten, nochmal Vater geworden. Wenn du keine Routine hast, dann machst du das nächste Jahr wahrscheinlich gar keinen Sport. Und ich will nicht wissen, wie du dann aussiehst. Und vor allem fühle ich mich dann einfach nicht wohl. Und also habe ich mir Unterstützung gesucht und habe mich einem Programm von Kasim Edebali, wer NFL guckt, der kennt den vielleicht, angeschlossen. Und der hat mir einen ganz klaren Trainingsplan geschrieben und auch ganz klar gesagt, wie man sich idealerweise zu ernähren hat. Und jetzt habe ich eine Struktur und das funktioniert bombastisch für mich. Und auf einmal mache ich mehr Sport, als ich meine Tochter noch nicht hatte, als ich eigentlich mehr Zeit hatte. Einfach, weil ich eine Struktur hatte. Und das will ich für dich auch. Und deswegen gibt's ab 1. Juni ein neues Programm. Denn ich will euch ja Lösungen bieten. Ich will euch ja helfen. Weil ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man erstmal in so einem Trott drin ist, dann kommt man da schwer wieder raus. Und deswegen habe ich mir etwas überlegt. Und zwar einen 8 Wochen Trainingsplan. Damit fangen wir an. Weil in 8 Wochen legt man eine Struktur. Und ich glaube, danach könnt ihr super weiter ohne mich arbeiten. Natürlich betreue ich euch auch gerne weiter und darüber hinaus, aber das Ziel sind erstmal 8 Wochen und das strukturiert und sauber. Und dafür gibt es ab Juni ein neues Programm. Ich werde das Ganze auf 30 Personen beschränken, weil viel mehr kann ich gleichzeitig nicht noch zusätzlich betreuen zu dem Programm, was ich ja sonst auch noch abspule, zu den Kunden, die ich auch noch habe. Aber in diesem 8 Wochen Trainingsplan wird das so aussehen, dass wir ein Eingangsgespräch machen und wir deinen Status quo analysieren. Wie viel Zeit kannst du aufbringen für Training? Wo stehst du gerade? Was bereitet dir Probleme? Was kannst du schon gut? Wie trainierst du überhaupt bisher? Das analysieren wir und darauf aufbauend gebe ich dir dann einen Trainingsplan für die 8 Wochen. Wo ich dir ganz klar sage, was du wann, wie lange, wie viel zu trainieren hast. Und der wird sich komplett in deinen Alltag einfügen. Wenn du mir sagst, du Johannes, ich habe so viel arbeitstechnisch zu tun, ich kann wöchentlich nur 2 Stunden am Board stehen, super, schließ dich dem Programm an, weil dann machen wir diese 2 Stunden, die du hast, perfekt strukturiert für dich, dass du diese 2 Stunden wenigstens maximal effizient nutzt. Wenn du sagst, du Johannes, ich habe jeden Tag Zeit zu trainieren, sehr gut, schließ dich dem Programm an und ich sag dir, was du jeden Tag machst, damit du nicht immer dasselbe machst, es monoton und langweilig wird und du vor allem nicht überreizt wirst, sondern einfach auch die richtigen Reize setzt, Struktur setzt. So arbeitet jede andere Sportart. Jede andere Sportart arbeitet mit einem Trainer, der den Trainingsplan vorgibt. Und das gebe ich dir. Ab 1. Juni ist dieses Programm zur Anmeldung freigeschaltet. Wie gesagt, 30 Personen nehme ich erstmal auf. Dann startet natürlich das nächste. Du musst auch nicht am 1. Juni direkt starten. Das kommt dann darauf an, wie wir unser Eingangsgespräch machen. Ab 1. Juni ist, wie gesagt, die Anmeldung offen für den ersten Block. Kleiner Tipp, alle, die ein Instagram-Abo haben, ja, man kann ein Instagram-Abo abschließen, kostet gerade mal 2,99 pro Monat, die kriegen einen früheren Zugang. Die können sich schon 2 Tage vorher für das Programm anmelden und haben damit vielleicht einen kleinen Vorteil, auf jeden Fall sich einen Platz zu ergattern. Und dann habt ihr vielleicht auch bald den Ryan Searle-Effekt, nämlich durch klares, strukturiertes Training, klaren und planbaren Fortschritt in der Konstanz, in der Konzentration, in der Doppelquote. Es geht immer darum, Technik bzw. Wurf- und Trefferbild zu verbessern und auch vor allem, und das ist ja meine Arbeit, die mentale Seite, die mentalen Fähigkeiten. Kommen wir aber noch zu einer Sache, die ich auch schon angesprochen habe, die wir auch in Riesa hatten. Und zwar, unser Freund Cameron Menzies, der seinen totalen Mental Meltdown bei der WM hatte mit Hand auf die Pyrotechnik und Hand am Tisch zerstören, weil ich glaube, dem Tisch ging es besser als seiner Hand danach. Danach war nicht mehr so viel irgendwie und jetzt hat er wieder so einen Befreiungsschlag gehabt. Er hat wieder wirklich gut gespielt und hat im Achtelfinale schon eine 0-4 Aufholjagd hingelegt, liegt dann gegen James Wade im Viertelfinale wieder 0-4 hinten, gewinnt das Ding 6-4, wenn ich das richtig im Kopf habe, und bricht danach in überschwänglicher Freude aus. Und kann man natürlich auch absolut nachvollziehen. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Du hast deinen mentalen Zusammenbruch bei der WM gehabt, hast deine Erwartungen nicht erfüllt, bist enttäuscht von dir selber, wirst aber medial natürlich auch zerrissen, weil du absolut im medialen Fokus standest, nur mit diesem Ausraster, bringst danach nicht mehr viel ans Board und jetzt auf einmal konntest du das wieder abrufen, die richtig guten Spieler auch schlagen und natürlich führt das dann dazu, dass du dann auch einfach dich überschwänglich freust. Aber zwei Sachen hat uns dieses Viertelfinale gelehrt. Erstens, auch das Mentale kann brutal anstrengend sein. Denn Adrian Geiler hat es in Tops schon richtig gesagt. Er hat das Viertelfinale gesehen und ihm war klar, das Halbfinale verliert er. Und da hat Adrian vollkommen recht. Und jetzt komme ich wieder zu der Erklärung, warum es auch den Podcast gibt, warum Adrian damit vollkommen recht hat. Weil es erstens zweimal 0-4 bei einem Best-of-11-Spiel, wo du dir nicht mehr viel Fehler erlauben kannst und nicht mehr viel Zeit hast, noch zu drehen, ist mental anstrengend, weil jetzt darfst du keine großen Fehler mehr machen. Und das ist anstrengend. Das erfordert ganz viel Konzentration, Fokus und das ist einfach anstrengend. Und das ist Faktor Nummer 1. Das heißt, der Akku ist erstmal leer nach diesem Viertelfinale. Und jetzt musst du ja aber kurz später schon das Halbfinale bestreiten. Es ist ja eben nicht so wie an den Tagen zuvor, dass du das Spiel hast, kannst erstmal schlafen gehen und am nächsten Tag hast du das nächste Spiel. Nee, Viertelfinale war das ja, ist noch am gleichen Abend. Und dazu kommt diese überschwängliche Freude, die verständlich ist, aber du lässt halt alles raus und jetzt ist nichts mehr drin. Du suggerierst dir selber, ich bin am Ziel. Ich bin am Ziel, ich habe alles geschafft, super. Aber vielleicht geht noch viel mehr. Vielleicht geht doch noch viel mehr, gib dich doch mit dem Halbfinale noch gar nicht zufrieden. Vielleicht kommst du ja sogar ins Finale oder kannst dir das European Tour Titel gewinnen. Gibt so einen schönen Satz, du bist nicht so weit gekommen, um nur so weit zu kommen. Das meine ich gar nicht böse, aber das ist einfach, wenn du zu viel rauspulverst, dann ist irgendwann nichts mehr im Tank. Gerade wenn das Spiel auch noch mental anstrengend war. Das sehen wir schon immer bei den neuen Datern. Wenn du eine Statistik anguckst, ist es wahrscheinlich so, dass 70% der Leute, die neuen Data spielen, am Ende ihr Spiel verlieren. Außer die, die wissen, wie sie damit umzugehen haben, zum Beispiel Michael van Gerwen, der mal seine Faust zeigt oder sich vielleicht auch mal umdreht und zum Publikum jubelt, aber dann seine Darts rauszieht und weitermacht, so wie immer. Aber diese überschwängliche Freude sorgt dafür, dass dein mentaler Tank leer ist und vor allem suggerierst du deinem Unterbewusstsein, wir sind am Ziel. Wir haben es geschafft. Aber eigentlich sind wir ja noch gar nicht da. Und das ist ein mentaler Effekt, den können wir ganz häufig dann verhindern, und in anderen Sportarten passiert das, wenn ein Coach dabei ist. In anderen Sportarten ist immer ein Trainer dabei, ein Coach dabei, beim Tennis, beim Fußball, beim Handball. Und was macht der Coach? Der sorgt dafür, dass die Spieler am Boden der Tatsachen bleiben. Nicht jetzt im Sinne von, dass sie übertrieben feiern, sondern dass sie sich noch nicht so übertrieben feiern, wenn sie noch gar nicht am Ziel sind. Dass sie sich freuen und lieber die Emotionen nur so weit rauslassen, dass ein bisschen noch was drin ist, damit sie es im nächsten Spiel nutzen können und diesen berühmten Schwung mitnehmen können. Cameron Menzies konnte keinen Schwung mehr mitnehmen, weil der ganze Schwung war ja schon raus. Er hatte ja schon quasi gewonnen. Und das ist das, was der Coach auffangen kann. Der Coach kann dich hinter der Bühne zwischen den Spielen wieder einstellen und sagen, du, pass auf, wir sind noch nicht am Ziel. Das und das ist jetzt wichtig. Im nächsten Spiel musst du darauf drauf achten. Der kann mit dir auch mentale Übungen hinten machen oder einfach dafür sorgen, dass du wieder an dein Practice Board gehst, dich weiter warm spielst und so weiter und leg den Fokus auf, ey, wir haben noch Aufgaben vor uns. Und deswegen mal eine Frage an euch und schreibt die gerne mal in die Kommentare. Glaubt ihr, dass Darts sich so weiterentwickeln wird, dass wir schon bald im Darts bei den Spielern auch Coaches dabei sehen? Dass da nicht nur quasi die Frau und so mitreißt, sondern dass auch wirklich Trainer, Mentalcoaches, Sportpsychologen etc. dabei sitzen und die vor Ort betreut werden. Glaubt ihr, dass wir das in Zukunft mehr sehen? Ich persönlich glaube, ja. Weil die Leistungsdichte wird immer größer, die Spieler, das Niveau rückt immer mehr zusammen, es entscheiden Kleinigkeiten. Und die Kleinigkeiten sind oft die Dinge, was mache ich zwischen den Spielen. Und ich glaube, deswegen wird dieser Aspekt noch kommen, weil da, was das angeht, Darts noch am Anfang der Entwicklung steht. So, kommen wir zu unserem Takeaway. Und bei dem Takeaway stelle ich dir einfach eine Frage. Und zwar, wenn du das nächste Mal auf Turnier gehst oder auf Ligaspiel oder wohin auch immer gehst, mit welcher Routine bereitest du dich auf jedes einzelne Spiel vor? Mach dir darüber mal Gedanken. Was könnte deine Routine sein vor jedem einzelnen Spiel? Und die durchläufst du immer und immer wieder. Damit du dir immer und immer wieder klar machst, jetzt geht's wieder los. Damit dein Kopf wieder angeht, der erkennt die Routine und weiß, nach der Routine kommt wieder ein Spiel, ich muss Leistung erzeugen. Das wollen wir haben. Diesen Effekt wollen wir haben. Und wie könnte da deine Routine aussehen? In diesem Sinne bleibt mir nur noch mal zu sagen, nächsten Donnerstag, 28. Mai, Webinar Formkrise nicht mit dir. Ich zeige dir mit praktischen mentalen Techniken, wie du aus deiner Formkrise wieder rauskommst. Ich hole dich da wieder raus oder sorge dafür, dass du gar nicht erst in eine reinfällst, denn nicht alles ist eine Krise, was wir immer als Krise gleich bezeichnen, sondern manchmal ist es einfach Teil des Spiels, dass wir nicht immer unser A-Game abrufen können. Das, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, Anmelde-Link ist unten in den Shownotes, draufgehen, 90 Minuten Input für ganz wenig Geld und Achtung, ab 1. Juni, wie gesagt, anmelden zu dem 8-Wochen Trainingsplan. 8 Wochen strukturiertes Training zu mehr Konstanz und mehr deinem stärkeren Mindset. Das kann ich euch, wie gesagt, nur ans Herz legen und wärmstens empfehlen. Und in diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, geht auch ein bisschen raus bei dem schönen Wetter. Auch draußen findet das Leben statt. Nicht alles ist nur an Bord. Wichtig ist nämlich, dass du mit einem freien Kopf immer wieder neu ans Board gehst. In diesem Sinne, bleib mental gut drauf und bis nächste Woche. Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KissTalk Media.